1. Mose 8, Vers 20 bis 22, und ich lese noch aus Kapitel 9, die Verse 12 bis 17. Noah aber baute dem Herrn einen Altar und nahm von allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte Brandopfer auf dem Altar. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen, denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und Gott sprach: Das ist das Zeichen des Bundes, den ich geschlossen habe zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier bei euch auf ewig. Meinen Bogen habe ich in die Wolken gesetzt. Der soll das Zeichen sein des Bundes zwischen mir und der Erde. Und wenn es kommt, dass ich Wetterwolken über die Erde führe, so soll man meinen Bogen sehen in den Wolken. Alsdann will ich gedenken an meinen Bund zwischen mir und euch und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, dass hinfort keine Sinnflut mehr komme, die alles Fleisch verderbe. Darum soll mein Bogen in den Wolken sein, dass ich ihn ansehe und gedenke an den ewigen Bund zwischen Gott und allem lebendigen Getier unter allem Fleisch, das auf Erden ist. Und Gott sagte zu Noah: Das sei das Zeichen des Bundes, den ich aufgerichtet habe zwischen mir und allem Fleisch auf Erden. Herr, wir preisen dich, dass auch die Schönheit der Natur auf deinem Bund fest besteht. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, es ist ein schier aussichtsloses Unterfangen, einen undankbaren Menschen dankbar zu machen. Und ich will das gar nicht erst probieren. Das gibt ganz verzwungene Erntedankspredigten, wo man dann einem noch Geschichten erzählt von früheren Hungerjahren. Und er denkt: Ach, das ist doch alles so fern und meine Nöte heute belasten mich viel mehr. Ich denke an etwas ganz anderes. Ich gehe oft ohne große Überlegungen zu meinem Auto und will wegfahren, schließt die Tür auf und steckt den Schlüssel ins Zündschloss und will den Motor anlassen und fahre los, aber dann kommt einmal vor, dass der Motor nicht anspringt. Es rattert nicht und es knattert nicht und es kommt nicht. Die Zündlampe leuchtet, aber das tut nichts. Denkt man: Halt, was hast du was falsch gemacht? Hast du da nicht richtig bedient, weil man vielleicht gedankenlos war? Das ist so eine Gewohnheit, das weiß man, das funktioniert immer. Da kann man rausspringen aus dem Wagen und sagen: Typisch deutsche Wertarbeit und die Werkstätten schaffen immer gut und das ist ein Klump, das funktioniert nicht. Und dann wird einer kommen, der vielleicht stärkere Nerven hat und sagen: Warum regst du dich eigentlich auf? Sei froh, dass das nicht öfter passiert. Das ist mit allen Dingen in dieser Welt so, dass man sich so natürlich nicht drauf verlassen kann. Und ich sage: Ich habe einen Termin, ich muss in 5 Minuten in Cannstatt sein. Sagen sie: Ja, das kannst du natürlich nicht so rechnen. Das kommt immer vor. So verlässlich sind die Dinge nicht. Wir sind verwöhnt. Eine Sache in der Welt ist so verlässlich. Und das sind die Naturordnungen unseres Gottes. Keine menschliche Technik erreicht je dieses hohe Maß an Perfektion und Genauigkeit. Sommer und Winter, Frost und Hitze, Saat und Ernte. Ich habe bei der Dürrezeit in diesem Sommer manchmal gedacht: Was wäre denn, wenn bei uns so etwas eintreten würde, was man von Afrika liest, dass die Klimazonen der Welt sich etwas verschieben? Wenn das dort, was dort geschieht, bei uns sich ereignen würde und plötzlich, man kann ja mal die Gedanken spinnen, unser wunderbares deutsches Land versteppen würde in der Dürre. Nicht bloß in einem Jahr, wenn das über Jahrzehnte anhalten würde. kann man warten und warten und der Regen kommt eben doch nicht. Und er kam. Und wir haben es heute schon schier vergessen. Wer von uns ist davon noch bewegt? Von dem Wunder der Gesetzmäßigkeit unseres Gottes, der seinen Regen gibt über Gerechte und Ungerechte. Wir sind längst wieder zur Tagesordnung übergegangen. Wir haben ganz andere Probleme, die uns heute umtreiben. Und wir haben ganz andere Fragen, die wir sprechen, als dass wir noch einmal über Dürre reden müssen. Ich will darüber etwas sagen, über die Wunder der Natur, damit wir unserem Gott die Ehre geben. Und darum sind wir heute da. Und Sie sind nicht zur Tagesordnung einfach übergegangen. Sie wollen heute danken. Und da möchte ich drei Dinge nennen. Mehr als Zufall. Wenn wir über die moderne Naturbetrachtung reden, dann ist das immer die Frage, die dahinter steht. Ist das alles eigentlich Zufall? Ist das alles nur irgendwie aus Versehen entstanden, aus dem Urknall, wo die Welt sich entwickelt hat, oder steht dahinter ein großes Planen des göttlichen Schöpfers? Und das muss ich wissen, weil von der Frage mein Leben abhängt. Napoleon I. hat einen hochbedeutenden und auch aristokratischen Mann namens Charny wegen Hochverrats ins Gefängnis einsperren lassen. Und es wird uns erzählt, wie er täglich einige Stunden Hofgang bekam in seinem Gefängnis. Und er habe dort als freisinniger Geist auf einer Mauer eingekritzelt: Alles ist Zufall. Und viele Wochen später, als er dort seine Runde macht in diesem Gefängnishof, sieht er, wie aus einer Mauerritze eine kleine Pflanze herauswächst. Und erstaunt darüber. Er, den das bisher nicht bewegte. Und dann fing diese kleine Pflanze noch an, eine Blüte zu treiben. Und erstaunt über die Farbenpracht dieser ganz kleinen Unkrautpflanze. Und als er dann freigelassen wird, nimmt er diese Pflanze aus der Mauerritze, um sie in seinem Gewächshaus zu züchten und zu pflegen. Ich meine, manchmal jeder Mensch hat so ein Erlebnis mit der Natur. Jeder Mensch, die Älteren, die im Krieg waren, die erzählen immer noch von solchen wunderbaren Errettungen. Und die Jüngeren, die können berichten von Krankheitsnot und wie plötzlich eine Tür sich auftat. Und dann sprechen sie von diesen Wundern. Einzelne Pflänzchen in der großen Mauer. Ich freue mich darüber, dass sie diese Erlebnisse haben. Aber ich muss es ganz klar sagen, es wäre zu wenig, wenn wir Gott jetzt nur über die kleinen Unkrautpflänzchen preisen würden. Man kann ja manchmal über der wunderbaren Welt unseres Gottes stehen und staunen an einem Sonnenaufgang auf einem Berg und hinaussehen. Es geht manchmal beim Sonnenaufgang auch anders, wie wir, die damals nachts um drei auf den Sinai aufgebrochen sind. Wie wir oben waren, hat es in der Wüste geregnet und der Sonnenaufgang war im Eimer. Aber wenn wir einmal hinaussehen, dann staunen wir doch über diese machtvolle Welt. Und über dieses Wunder und sagen, es ist eben nicht bloß Zufall. Und es wird keinen Menschen in der Welt geben, der nicht an irgendeiner Stelle seines Lebens sagt, das sind nicht bloß Zufälle, wie das bei mir lief. Aber das ist noch zu wenig zur Gottes Erkenntnis. Wenn man den Schöpfer erkennen will, darf man nicht bloß auf das Unkrautpflänzchen in der Mauerritze sehen, auch nicht die einzelnen kleinen Mosaiksteine seines Lebens. Man muss Bibel lesen und dann kriegt man eine Gesamtschau. Dann erst erkennt man, was das Wunder ist und was eben nicht Zufall ist. Und da wird erzählt, dass diese ganze Welt bedroht ist. War überrascht in meiner Zeitung, die vergangene Woche zu lesen, ich meine immer noch, dass das ein Druckfehler ist. Ich kann das nicht in meinem Kopf zusammenkriegen, dass dort stand, auf jede Person der Erdbevölkerung komme 15 Tonnen Sprengstoff. So hoch sei die Welt aufgerüstet und wenn man die atomare Sprengkraft umrechnet in herkömmlichen Sprengstoff komme auf jeden Menschen 15 Tonnen. Und wissen Sie, was ein Kilo Sprengstoff kaputt machen kann? Da steht etwas von der Bedrohung unserer Welt da. Aber was wir hier lesen in der Bibel, das ist nicht die Bedrohung durch einen Krieg. Diese Gefahr, die über der Welt liegt, dieses furchtbare Schwert des Hasses der Völker, ist die letzte Gefahr noch nicht einmal. Und die vergifteten Flüsse sind es noch nicht einmal. Und was wir alles an Gefahren aufzählen könnten, die schlimmste Gefahr, die dieser Welt droht, und das sagt die Bibel überall, ist, dass es Gott reut, dass er eine Welt geschaffen hat. Dass Gott sagt, es hat sich nicht gelohnt und schade drum und jetzt machen wir Schluss mit der ganzen Mühe. Es hat keinen Wert, es kommt nicht dabei raus und jetzt lassen wir alles fallen. Wenn wir überhaupt davon reden, dass das kein Zufall ist, bitte, dann sehen Sie nicht die Mauerpflänzchen an, die da herauswachsen und sagen, schau die Blüte an und versuchen einem Ungläubigen zu beweisen, dass es Gott gibt. Ich finde, das viel größere Wunder liegt noch woanders, noch viel größer ist das, dass Gottes Güte uns bis zum heutigen Tag erträgt. Wenn Gott eine Bilanz macht aus unserem Leben und unten die Summe addiert und dann muss er sagen, es hat sich eben nicht gelohnt. Den Leib, den ich ihm gegeben habe, zu was haben wir denn gebraucht? Für uns eigennützig, dass wir ihn als Ebenbild zur Ehre Gottes geschmückt und geadelt hätten, dass wir ihn eingesetzt hätten, um anderen Freude zu bringen, Not zu lindern. Gott sagt, es reut mich, dass ich Menschen gemacht habe. Das war doch nicht bloß bei der Generation Noahs, das Leiden unseres Gottes. Das geht doch durch die Zeiten hindurch. Und wir leben von diesem großen Wunder. Und das ist kein Zufall, sondern das ist Gottes ganz erklärte Absicht. Ich will nicht mehr die Erde schlagen. Ich will sie nicht mehr schlagen. Und Gott ist verzweifelt, er will absolut nicht mehr schlagen. Und doch läuft die Welt auf sein Gericht zu. Er kann nur rufen und locken und sagen, versteht's doch. Und weil er die Welt nicht schlagen will, schlägt er seinen Sohn. Und er sucht die Sünde heim. Und das Unrecht und die Missetat und das Böse. Und er setzt ihn zum Gericht. Und rächt all das Böse an ihm, auf dass wir Frieden hätten. Mir ist das die Frage, ob wir das heute begreifen am Erntedankfest. Kein Zufall. Wir leben heute von diesem großen Wunder. Und es geht um ein bisschen mehr als um Naturbeobachtung und um Staunen über die Geheimnisse des Mikrokosmos. Es geht um viel mehr. Es geht um das Erkennen, Gott will nicht mehr schlagen. Gott will mir Freude schenken. Gott will meine Lasten tragen. Gott will mein Leben erfüllen. Er geht mir nach und sucht mich. Und denken Sie doch morgen früh dran, wenn Sie wieder im Trubel Ihrer Arbeit stehen. Gott will Sie haben und will Sie überschütten mit Gutem. Und wenn Sie heute unter Krankheiten seufzen und mit Sorgen beladen sind, er sucht Sie, er will Sie nicht schlagen. Das Zweite. Mehr als selbstverständlich. Das erste war mehr als Zufall. Nun, mehr als selbstverständlich ist das, was Gott da uns sagen lässt. Es ist ja wichtig, dass wir einen Zugang bekommen zu den wunderbaren Gaben Gottes in der Schöpfung. Das ist schon manchmal eine Not, dass viele Christen gar keine Freude haben, dass sie gar nicht preisen und loben können und gar nicht auch ihr Gemüt ergötzen können an den Schönheiten der Welt draußen und darin gerade auch die Spuren des herrlichen Gottes sehen. Und hier steht das, die Naturgesetze sind Zeugnisse der großen Treue Gottes. Die Naturgesetze sind gar kein Anstoß und gar kein Hindernis des Glaubens. Im Gegenteil, die Naturgesetze mit ihrer pünktlichen Erfüllung und mit ihrer wirklichen Regelmäßigkeit bestätigen ja gerade, so ist Gottes Wort, wenn er gebietet, dann steht's da. Und wenn er befiehlt, dann kommt das so. Aber mittendrin in dieser wunderbaren Naturschilderung der Treue Gottes steht ein ganz furchtbarer Satz. Alles ist wunderbar. Die Sonne, schauen Sie da hinaus, hoffentlich blendet sie es nicht zu arg, aber das ist wunderbar, die Sonne, wie sie hineinstrahlt in unsere Kirche und die jetzt noch die Herbstfärbung der Wälder, wenn Sie heute Mittag noch Zeit haben, gehen Sie hinaus und sehen Sie dahinter die Hand unseres Herrn, der alles so wunderbar bereitet. Aber darin steht der eine Satz, das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse von Jugend auf. Alles ist wunderbar, nur an einer Stelle ist die Schöpfung kaputt, am Menschen. Die wunderbarste Welt. Und da leben zwei Liebende und dann streiten sie sich und dann zerbricht der Ehebund. Furchtbar in der Welt. Da leben die Völker in einem Staat zusammen und dann werden die Leidenschaften geschürt und dann kommt es zum Bürgerkrieg wie in Libanon und dann stößt sich alles aneinander und es kommt zum Hass. Wie wunderbar wäre die Arbeit, die Sie in der letzten Woche zu tun hatten, wenn nicht die Menschen wären. Und diese rätselhaften Menschen, die nicht ruhen, bis das Leben des anderen zerstört ist. Woher kommt das eigentlich? Woher ist das? Da war eine Mutter, die ihren ersten Sohn auf dem Arm nimmt und so glücklich ihn in ihren Armen wiegt. Und dieser erste Sohn, der geboren wurde von einer Frau auf dieser Welt, war ein Mörder, Kain. Das ist die Schilderung der Bibel. Und wenn wir über die Lösung der Weltprobleme reden, und wenn wir heute vollmundig Worte in den Mund nehmen, wir wollen die soziale Gerechtigkeit verwirklichen, wollen die Nöte der Welt heilen, dann sollten wir einmal dran denken, als nüchterne Menschen, wie viel erreichen wir eigentlich? Was heißt denn Gerechtigkeit schon in unserem eigenen Leben? Ob wir noch so laut mitschreien können und so große Sprüche machen? Wo wir doch wissen, wie die größten Initiativen der UNO und all der Aktionen, die geplant werden, ein Tropfen auf den heißen Stein sind, wie in diesen Hungerzeiten die armen Habenichtsvölker noch ärmer werden, mit jedem Jahr weiter. Und wir halten umso mehr unseren Besitz fest. Was sollen wir denn tun? Wie können wir denn Gerechtigkeit wirken? Ich weiß es nicht. Wir haben Teil an diesem bösen Herzen des Menschen. Und darum ist das ein ganz unbegreifliches Wunder, dass Gott bis heute seine Gaben uns schenkt, obwohl der Mensch so böse ist. Ich las eine Predigt von Karl Heim, die ja heute noch sehr lesenswert sind, die er 1944 in Stuttgart gehalten hat. Und da sagte er in dieser Predigt über dieses Wort, es würde, ein Leiter eines Hamburger Krankenhauses habe ihm gesagt, es würde 50 Jahre die Menschheit brauchen, um nur zu begreifen, was in einer Bombennacht in den Straßen Hamburgs an Elend und Leiden sich abgespielt hat. Und er zitiert eine andere Frau, die treu in die Kirche gegangen sei und an ihrem Glauben irre geworden wäre und gesagt habe, nachdem ich all das erlebt habe, zu was Menschen fähig sind, kann ich nur sagen, das Ende der Kultur ist gekommen. Es ist nicht gekommen. Warum? Wir haben nicht mal 50 Jahre gebraucht, um das Elend zu bewältigen einer Bombennacht. Im Gegenteil, uns geht's gut. Woher kommt das? Und Karl Heim kann sagen, so sieht's in unseren Herzen aus, aber gehen Sie nur in unsere Weinberge um Stuttgart und sehen Sie dort, wie die Rebstücke voll Trauben hängen, während der Mensch die Welt zerstört, zeigt Gott Ihnen seine Liebe. Und das ist mehr als selbstverständlich. Während wir unser Leben zerstören, hat Gott nur eine Absicht. Ihr Leben muss schön werden. Ihr Leben muss geheilt werden. Und Jesus hat direkt auch in die Natur angeknüpft und hat gesagt, seht doch einmal die Vögel an. Zähl doch die Unkrautpflanzen auf der Wiese an. Wenn Gott die so schön schmückt, wie viel mehr kann Gott erst euer Leben schmücken, blühen lassen? Wie kann er es Früchte treiben, wenn ihr ihm Raum gebt? Ich kann nur sagen, durch diese äußere Weltnot hindurch kommt Gott zu uns und er heilt das Elend dieser kranken Welt an der Wurzel. Und die Wurzel ist das menschliche Herz. Und die Welt wird neu, ihre Welt wird neu, ihr Familienleben wird neu, ihre Arbeit wird neu. Und dann ist das plötzlich eine kleine Welt wieder, die anfängt heil zu werden, wo der lebendige Herr ihr Herz verwandeln kann. Ich will meinen Geist in euch geben. Ich will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Ich will das steinerne Herz aus euch wegnehmen. Darum gibt Gott seine Gaben. Ihm geht's nicht um die Brötchen, die er uns gibt, und um die gelbe Rüben und um die Soße überm Gulasch. Ihm geht's um mehr. Ihm geht's nicht um unseren genährten Leib als letztem, sondern dass dieser Leib ihn preist und ihm zur Ehre dient. Das ist sein großes Ziel. Und das ist mehr als selbstverständlich, sondern das ist unbegreiflich, was er uns da gibt. Und noch ein letztes, mehr als oberflächlich. Ich hatte gesagt, mehr als Zufall, was Gott hier tut, mehr als selbstverständlich und nur noch mehr als oberflächlich. Ich wollte, dass Sie es so zu Hause noch mal ein bisschen aneinanderreihen könnten und noch ein paar Erinnerungen beim Mittagstisch austauschen könnten. Das machen wir auch gern mit unseren Kindern, die ja heute auch das Erntedankfest gedenken. Und fragen Sie ruhig Ihre Kinder zu Hause, was sie gehört haben, damit das noch einmal aufgefrischt wird. Es gibt in unserem Leben Erinnerungen an große Wunder Gottes, die er uns getan hat. Aber es gibt in unserem Leben auch Erinnerungen an alte Dinge, die wir eigentlich nie richtig begriffen haben. Und ich muss jetzt zurückdenken an eine Kindergeschichte, an meine Oma. Und vielleicht haben wir oft unsere Kindheitserlebnisse noch gar nicht richtig bewältigt. Wenn wir dort bei ihr in Ferien waren und die Regengüsse herunterströmten und dann der Regenbogen in den Wolken auftauchte, da stand sie am Fenster und strahlte und leuchtete und sagte, da grüßt mich mein Heiland mit seinem Liebesbund. Das ist mir auf die Nerven gefallen, ich kann Ihnen nicht sagen, wie. Ich war ja so schrecklich aufgeklärt. Ich wusste ja, wie das ist, wenn hinter dem Betrachter die Sonne steht und vor ihm die Regenwolke, dann taucht der Regenbogen auf. So nichts weiter als ein Naturereignis. Und ich habe seitdem immer dran gedacht, wenn mir beim Autoputzen im Sommer ein Regenbogen am Wasserschlauch erschien, in den Wolken, in den Wassertropfen leuchtete. Und dann war es viel, viel später, wie ich erst begriffen habe, es ist doch mehr. Nicht die Entstehung des Regenbogens ist das, was mir interessant oder sonderbar erscheinen mag. Es war auf unserer ersten Israelreise, wo ja einige von Ihnen mit dabei waren und wir nach Bethlehem gekommen sind und dort am Eingang an diesem Laden gehalten haben, wo man von der Terrasse hinuntersieht auf die Hirtenfelder und es regnete in Strömen. Mit Schirmen und Regenmänteln sind wir rausgestürzt, um diesen einmaligen Anblick in das verregnete Bethlehem zu genießen. Und wie wir dort standen, reißen plötzlich die Wolken auf und über diesem Hirtenfeld leuchtet ein Regenbogen. Es hat noch zwei wunderbare Dias sogar gegeben. Und da ist mir das erst deutlich geworden. Warum soll denn Gott nicht so mit uns reden? Über diesem Landstrich, wo Araber und Juden einen Krieg führen auf Leben und Tod, da redet Gott durch seine Zeichen. Genauso wie ich weiß, in welcher Backstube dieses Brot gebacken wurde. Genauso wie ich weiß, wo dieser Regenbogen entstanden ist und wie er überhaupt möglich ist. Aber wie sind denn die Zeichen, durch die Gott redet, dass er über diesem Landstrich, dort über diesem Hirtenfeld noch einmal uns damals sagen will, versteht ihr, um was es geht? Ich habe meinen Kriegsbogen in die Wolken gehängt. Ich will nimmer kämpfen. Ich will nicht mehr fechten mit euch. Ich will keinen Kriegszustand mit euch. Und wenn ihr euch schlagt, ich will keinen mit euch. Ich will euch retten und heimsuchen. Ob wir das in dieser Welt überhaupt begreifen, in der Vergänglichkeit unseres Lebens, jeder von uns hat eine kurze Zeit seines Lebens zugemessen. Sind ja viele in den letzten Monaten auch aus unserer Mitte im Gottesdienst weggerufen worden. Wie lange haben wir Zeit, wo uns Gott seine Liebe noch zeigen will, bevor wir in seinem Gericht stehen, aus dem wir nicht weglaufen können? Und da will er heute mir das mit seiner Predigt sagen. Ich habe meinen Bogen in die Wolken gehängt. Ich will nicht mehr schlagen. Ich will nicht mehr vertilgen. Kehr doch um. Es gibt unter Christen eine merkwürdige Lässigkeit, dass sie meinen, diese Umkehrmöglichkeit sei ewig in ihrem Leben. Das spricht jede Seite der Bibel dagegen. Das stimmt nicht. Man kann nicht umkehren, wann man will. Es gibt eine Zeit, die Gott gesetzt hat, und die Zeit ist befristet. Solange wir in dieser Welt leben, nicht einmal da ist es klar, ob ich immer Raum habe zur Buße. Er will mir das zeigen, er will mit seiner Liebe heute mir begegnen, weil er sagt, merkst du, ich bin dein Herr. Wir haben einen ganz kargen Altar gerichtet, ganz absichtlich. Wir wollten keinen Lebensmittelladen hier aufbauen. Wir dachten, auch im Vaterunser steht nur vom Brot. Und mit dem Brot ist die Kondensmilch auch gemeint. Die gehört auch dazu. Aber vielleicht lernen wir wieder neu über dem Brot dieses riesenhafte Kreuz in unserer Kirche zu sehen, wo uns Jesus das sagt, weißt du das? Ich bin dein Herr, ich will er dein Herr sein. Und wenn dann einer leidet und ängstlich ist und sagt, ich weiß gar nicht mehr mit meinem Leben aus und ein, ob Gott noch bei mir ist oder ob er mich verlassen hat, sieh doch her, das will er dir bezeugen. Das Brot ist nur ein Zeichen und der Regenbogen ist nur ein Zeichen. Das letzte Pfand, das er dir gibt, ist sein Kreuz, wo er für dich starb. Und dann kann ich mich in seine Hand fallen lassen und sagen, was auch kommt, mir reicht es, dass er bei mir ist. Ich bin so treu versorgt. Es ist nur so wichtig, dass seine schaffende und gebende Hand in unser Leben eingreifen kann und er in unserem Leben etwas Großes machen kann, ihm zur Ehre. Wenn wir dann beten, mach in mir deinem Geiste Raum, dass ich dir werd ein guter Baum und lass mich Wurzel treiben. Verleihe, dass zu deinem Ruhm ich deines Gartens schöne Blumen und Pflanze möge bleiben. Amen. Wir wollen beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Liebe, die wir in all deinen Gaben erkennen können. Und wir wollen dich rühmen über deine großen Taten, auch in unserem Leben. Wir sehen in all dem, was du uns gegeben hast, nichts Selbstverständliches, nichts Zufälliges, sondern ein ganz gezieltes Handeln an uns. Wir sind dir so wichtig. Du willst aus unserem Leben etwas Großes machen. Du willst uns zubereiten, dir zur Ehre. Herr, vergib uns, wo wir diese Aufgabe nie gesehen haben, wo wir dir weggelaufen sind, wo wir nur um uns selber gekreist sind. Herr, rufe so laut in unser Leben hinein, dass wir uns von dir rufen lassen und du uns in Dienst nehmen kannst und unser Leben Früchte treiben kann, die du wirkst. Früchte, die bleiben und Früchte, die für andere zur Genesung wirken. Wir bitten dich über all den Gaben, die wir heute dankend preisen, auch für alle die, die durch große Not hindurchgehen und wir leiden mit über dem Hunger, der in dieser Welt so furchtbar ist und den wir nur zeichenhaft lindern können. Herr, erbarm du dich der Menschen, die durch diese große Not hindurchgehen, und zeige uns Mittel und Wege, wie wir Menschen helfen können, nicht allein mit äußerem Brot, sondern wie wir auch ihnen, auch von dir, vom Brot des Lebens sagen können: Segne alle diakonischen Einsätze und alle Missionsarbeit, wo sie geschieht in der Welt. Dir befehlen wir aber auch die in unserer Mitte an, die durch große Krankheitsnot hindurchgehen und die leiden müssen. Sei du ihnen nahe und mache ihnen das groß, dass du sie nicht loslässt und dass deine größte Gabe dein Sohn ist, der am Kreuz stirbt und von dessen Liebe uns niemand trennen kann. Lasst uns gemeinsam beten: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.